Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins und der wohl besten Franchise der NFL aus Florida. Und ja, ich mache das hier Ganze natürlich nicht ganz alleine, heute wirklich sogar nur fast ganz alleine, sondern auch mit dem Tobi heute. Herzlich willkommen, Tobi.
Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und was auch immer, wann ihr uns auch immer zuhört.
Wunderbar, das läuft doch schon wieder wie geschnitten Brot. Ja, es war viel los und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach direkt in die News und ich fange einfach mal mit etwas Positivem an, weil wir haben ja momentan fast nicht so viel zu lassen auf dem Feld. Dafür in den sozialen Medien umso mehr. Und auf jeden Fall sind Robert Kambische und der Herr Tankersley zurück von der IR-List und sind im Training. Das heißt, sie können bald wieder am Spielbetrieb teilnehmen. Sind es Verstärkungen für unseren momentanen Kader, Tobi?
Also ich würde sagen, bei Robert Kambische, da hat das Coaching-Staff gesagt, der wird noch so 2-3 Wochen brauchen. Der ist für den Pass-Rush auf jeden Fall eine Verstärkung. Und ja, man wird sehen, wie er sich entwickelt. Bei Kadria Tankersley bin ich mir da nicht so sicher. Sein Rookie-Jahr war gut, das war okay. Aber er hat dann in der zweiten Saison etwas nachgelassen und ja, also er wird eh nur Rollenspieler werden, weil unsere Cornerback-Position mit klar Xavier Howard und dem bislang eher nicht so überzeugenden Eric Rowe mit durch die Starter schon besetzt sind, aber in der Rotation wird er, denke ich, eine Rolle spielen. Und da wird er uns dann in der Tiefe verstärken können.
Ja, aber Xavier Howard ist doch gar nicht so gut. Der ist doch nicht mal mehr ein First-Round-Pick wert. Hab ich gelesen. Hab ich gelesen.
Ich habe davon gehört, wir werden ja zu der Cornerback-Position gleich beim Roundup der NFL nochmal kommen, was da für Preise für gute Cornerbacks aufgerufen werden. Aber scheinbar ist ja Xavier Howard völlig überbezahlt und grottenschlecht.
Richtige Wurst. Deswegen haben wir uns nämlich einen neuen Cornerback in unser Roster geholt.
Oh ja.
Mit Ryan Lewis, der natürlich zukünftiger Pro Bowler wird.
Selbstverständlich.
Ja, ich denke, man wird ihn einfach etwas im Kader halten und ich glaube, es lohnt sich nicht ganz, sich diesen sehr einfachen Namen zu merken.
Ja, also es ist ein typischer Journeyman, der hat diverse Practice Squads in seiner Karriere durchlaufen. Ursprünglich undrafted geholt von den Cardinals und dann bei den Eagles hat er ein paar Spiele gemacht in den letzten Jahren. Und dann war er bei Philly, bei den Colts, bei Buffalo war er und sogar kurzfristig mal bei New England. Und er hat es geschafft, den Spagat so hinzukriegen, ohne Ring aus der Nummer rauszukommen. Denn als die Eagles den Super Bowl gewonnen haben, war er bei den Patriots. Und das Jahr drauf war er dann bei den Eagles. Also er hat das drauf.
Mensch, Mensch, super. Dann wird das dieses Jahr bei uns auch nichts mit dem Super Bowl.
Ja, ich muss die Zuhörer leider enttäuschen. Ich glaube, Heim-Super Bowl könnte schwierig werden.
Super, dann ist ja meine eine Bowl-Prediction schon kaputt.
Ja, die Bold Predictions,
Apropos Bold Prediction. Wir haben jetzt ja Kambische und Tankersley zurückgeholt. Ist Van Ginkel nicht auch auf der IR-List? Und heißt es, dass er jetzt halt die erste komplette Saison damit verpasst?
Nein, ich glaube, das geht erst ab der zweiten Saisonhälfte los, dass man in der zweiten Saisonhälfte dann nur noch zwei runterholen, von der Liste runterholen kann. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Darüber hinaus ist Tankersley nicht auf der IR-Liste, sondern auf der PUP-Liste.
Ah, okay. Ja, stimmt. Dann war es mein Fehler. Ah, dann wird Van Ginkel ja noch die ganze Sex bekommen. Gut.
Natürlich.
Abgehakt. So, jetzt kommen wir. Das Schöne und auch das Traurige, ja, Grüße gehen raus an Micho, ist, dass Micho nicht da ist gerade. Ja, in Vino Veritas. Und wir sprechen jetzt über den Quarterback-Wechsel, den es gibt. Und das wäre so das war der erste Moment, wo die Hutschnur von Micho so langsam fängt an, kürzer zu werden. Tobi, was sagst du zu dem Wechsel von Josh Rosen, der vor einer Woche zum Starter der restlichen Saison ernannt wurde, zurück zu Ryan Magic Fitzpatrick?
Da werden wir ja gleich in der Rückschau vom Spiel vom letzten Sonntag noch genauer drauf eingehen. Aber was man ganz abgesehen vom Menschlichen, was ich auch fragwürdig finde, Rosen am Sonntag zu sagen, ja, du spielst den Rest der Saison, und ihm am Dienstag oder Mittwoch, also 2 oder 3 Tage später, dann wieder auf die Bank zu verfrachten, das kann man menschlich natürlich scheiße finden, aber sportlich gesehen ist es aus meiner Sicht eine naheliegende Entscheidung gewesen. Eben auch, weil das generelle Improvement nicht so da ist, wie man sich das vielleicht von Rosen erwarten konnte und wie man es vielleicht zu hoffen gewagt hat. Also er hat bis jetzt in seinen Starts nicht nachweisen können, dass er der Quarterback ist, der Miami in den nächsten Jahren führen kann. Das mache ich noch nicht mal so sehr fest alleine an den Stats, sondern auch an der Rolle, die er auf dem Platz hat. Also er wirkt auf mich teilweise ein bisschen uninspiriert und macht Fehler mehrfach oder häufiger, die einfach nicht sein müssten.
Richtig. Gut, da möchte ich gerade auch. Also das Einzige, was ich jetzt dazu sagen würde, ist, dass ich von Josh Rosen zu Beginn der Saison erwartet habe, dass er mit so einer jetzt erst Rechtsstimmung nach Miami kommt, so, ja, ich zeige es Arizona und die können mich mal am Poppes und so weiter und so fort. Es ist aber nicht passiert. Also es zeigt sich zumindest nicht so. Es zeigte sich, dass er so auf einem guten Weg war, wo er noch kein Starter war. Da ist er reingekommen und hat einfach gut gespielt, also mehr oder weniger gut gespielt, aber solide. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, okay, den kannst du gar nicht gebrauchen. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es fehlt mir so wirklich dieses, wie Ryan Fitzpatrick, der kommt einfach rein und reißt da mega die Show ab und zieht Grimassen und macht sonst irgendwas. Ja, und das Team bockt auf einmal. So, und nicht jeder ist dieser Typ. Ja, das habe ich ja schon mal am Anfang am Anfang der Saison, glaube ich, in unserem Dolphins Drive gesagt, dass manche Spieler sind halt zum Beispiel Mesut Özil. Ja, das ist kein Leader auf dem Feld. Der spielt seinen Stiefel runter. Aber das kannst du dir als Quarterback nicht erlauben. Also ich wüsste jetzt keinen Quarterback, der so wenig irgendwie die Leute mitreißt. Also weiß ich nicht. Mir fällt keiner ein.
Ja, es hat den Eindruck und was mir so auffällt, ist, er lernt einfach gewisse Dinge halt auch nicht. Und man könnte jetzt natürlich mit der schwachen O-Line argumentieren und sagen, ja, hinter einer guten O-Line sehe Rosen sicherlich besser aus. Das wird auch so sein, aber er wird, glaube ich, nicht mehr als Durchschnitt leisten können, weil er halt auch die Bälle zu lange hält teilweise und teilweise auch offene Receiver übersieht und Routen nicht richtig berechnet und auch teilweise Würfe einfach auch nicht nimmt und sich vielleicht auch nicht zutraut, die es vielleicht ihm ermöglichen würden, noch besser dazustehen. Ich meine, in den Stats liegt er in der Saison immer so an, ja, ich glaube, roundabout 32. bis 33. Stelle. Also er ist echt schon allein von den Statistiken her nicht wirklich gut. Und äh, ich habe so langsam den Eindruck, dass man in Miami erkannt hat, dass er nicht, nicht das ist, was man vielleicht von ihm erwartet hat oder was man gehofft hat, in ihm zu bekommen.
Richtig. Und das sagt ja auch, dass Gerüchten zufolge soll die Entscheidung ja auch mit Rücksprache mit dem Herrn Caldwell, wer sich nicht mehr erinnert, das war eigentlich unser Quarterback-Coach und Assistant-Head-Coach, der leider aufgrund seiner Krankheit nicht bei uns aktiv ist, sondern nur in beratender Position. Selbst der hat wohl dazu geraten. Und dann kommen wir einfach zum nächsten Posten, wo Michos Hutschnur wahrscheinlich schon hochgehen würde. Und zwar zur Jobgarantie für Brian Flores für das Jahr 2020. Tobi, was sagst du dazu? Findest du das gut? Findest du das nicht gut? Ich meine, es sind keine großen Überraschungen, aber...
Nee, ich wollte gerade sagen, also wer unseren Podcast länger verfolgt und wer auch das Geschehen in Davie und in Miami etwas länger verfolgt, wir sind in der kompletten Übergangssaison und Brian Flores wird im nächsten Jahr daran gemessen, welche Mannschaft und welche Truppe er da jetzt zusammenstellen kann und wie sich das im nächsten Jahr so darstellt. Das heißt, dieses Jahr kann er machen, was er will, quasi.
Wunderbar. Ich möchte auch gar nicht viel zu sagen, weil das ist bad klar und es sei denn, man bekommt die Chance, Lincoln Riley von Oklahoma loszueisen, dann würde ich wirklich nochmal nachdenken. Oder Paul Christ von Wisconsin. Aber nee, das wird unser Trainer nächstes Jahr bleiben. Vielleicht gibt es noch ein paar Assistenten, die tauschen, aber mehr wird es nicht geben.
Kann ich mir mit den Assistenten nicht so wirklich vorstellen. Hoffen wir mal, dass im nächsten Jahr, wie so auf den letzten Pressekonferenzen auch so angeklungen ist, der körperliche und gesundheitliche Zustand von Jim Caldwell weiter positiv voranschreitet. Weil Flores hat nicht direkt gesagt, dass er mit Caldwell über die Quarterback-Situation gesprochen hat, sondern er hat nur gesagt, dass er in Kontakt mit Jim Caldwell ist und dass es dem besser geht. Aber natürlich werden die sich nicht nur über die über dessen Gesundheitszustand unterhalten haben. Deswegen gehe ich da auch voll mit und sage, dass Caldwell auf jeden Fall da mitgesprochen hat.
Gut, vielleicht haben sie einfach auch Kochrezepte ausgetauscht.
Das kann natürlich auch sein.
Gut, und wo wir gerade dann bei Kochrezepten sind, gehen wir mal ein bisschen in Richtung Draft. Und da gibt es die News, dass Javon James wieder questionable ist. Und wenn er jetzt noch ein Spiel fehlt diese Saison, dann ist der Compensatory Pick, der eigentlich in Runde 3 ist, nach dem Salary, rutscht dann aufgrund einer schwierigen Berechnung. Also es ist wirklich eine... Also da blickt keiner durch, wie das genau berechnet wird. Rutscht der Pick vermutlich schon in Runde 4. Ärgerlich für uns. Im Endeffekt, ja, es tut weh, weil 32 Plätze, es sind dort 32, werden es wahrscheinlich Plätze mehr oder weniger früher picken, ist natürlich immer schön. Aber gut, immer noch ein Fourth-Round-Pick, kann man immer noch gut mitarbeiten.
Und man muss auch dazu sagen, wir haben bis dahin schon 6-mal gepickt und 6 Positionen bedient. Also bis dahin sollten wir eigentlich das Gröbste schon erledigt haben, dass es zwar schade ist und auch ärgerlich, aber wir sind nicht umsonst nicht mit Jawan James an die Decke gegangen und haben ihm die Salary bezahlt. So leichte Verletzungsprobleme hat er ja bei uns auch gehabt. Von daher, es kommt ein bisschen unerwartet, aber nicht gerade überraschend. Das muss man auch dazu sagen. Und dann ist es halt so.
Richtig. Und um die News, wir hatten die letzten beiden Wochen überhaupt gar keine News, fällt mir gerade ein. Ne? Und jetzt kommt rasten die wieder komplett aus. So, 12 Tage haben die NFL-Teams noch Zeit, Spieler zu traden, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, 29.10. ist, glaube ich, Deadline.
12 Tage, okay, habe ich einfach mal 12 Tage rausgehauen. Und da haben wir noch Zeit, Spieler zu traden. Also zum Beispiel Josh Rosen. Aber um den geht's jetzt nicht. Es geht um Kenyon Drake. Tobi, was sagst du zu diesen Trade-Gerüchten?
Dazu muss man Folgendes wissen. Es hat wohl Gespräche gegeben zwischen den Agenten von Kenyon Drake und der Franchise, weil man durchaus daran interessiert war, mit Kenyon Drake zu verlängern, weil er ja am Ende der Saison zum Free Agent wird. Allerdings nicht um jeden Preis. Und er hat auch wegen der schwachen O-Line, aber auch generell in diesem Jahr nicht so das gezeigt, was man von ihm als Leading Rusher erwarten würde und was man von ihm gehofft hat. Allein der Fumble gegen die Cowboys an der gegnerischen 5, der verkackte Two-Point-Versuch da am Sonntag, zu dem wir gleich noch ausführlich kommen werden. Also,
habe ich mir jetzt gar nicht drauf vorbereitet.
Nee, überhaupt nicht. Ne? Wir wollten es einfach ausklammern, aber wir müssen ja leider drüber sprechen. Nein, aber mal ganz im Ernst. Wir haben schon gesagt, dass das seine letzte Saison wird in Miami wahrscheinlich. Mit dem, was Miami ihm geboten haben dürfte, wird er nicht zufrieden sein. Das heißt, der Weg bei den Dolphins ist nach der Saison eh zu Ende. Diese Saison werden wir eh nicht mehr so viel reißen. Und wenn er noch Value haben sollte, dann hat er den jetzt. Und dann könnte ich es auch verstehen, wenn man ihn für einen Viert- oder Fünftrunden-Pick dann innerhalb der nächsten 12 Tage noch abgibt. Weil wir mit dem, was dahinter kommt, mit Mark Walton, mit Kalen Ballage und dem Fullback Chandler Cox und Miles Gaskin und so weiter und so weiter, ja auch nicht schlecht besetzt sind auf der Position. Von daher, wenn das passende Angebot kommt, wird er sicherlich gehen dürfen.
Ja, und da möchte ich jetzt nochmal, da muss ich jetzt einfach dazwischen gerätschen, weil ich hoffe, dass wir einen Viertrunden-Pick kriegen. Und in der vierten Runde picken wir dann im NFL-Draft AJ Dillon vom Boston College. Das ist so ein geiler Running Back. Das ist halt so ein verkappter Fullback. Also ja. der nimmt die Leute auch mit aufs Drehkreuz, sag ich mal. Also da buchst du zweimal die große Hafenrundfahrt. Und dann setzt er dich auf den Poppes und sagt, das war's, ich muss weiter. Das ist ein richtiges Biest. Und der hat schon über 1000 Yard-Saisons hinter sich. Und hat jetzt schon wieder 745 Yards und Rushing. Und fängt jetzt auch an, Bälle zu fangen in seinem vielleicht letzten Jahr. Und das wäre wirklich ein Prospect, wo ich sage, wenn wir den kriegen, wäre cool. Dann haben wir halt mit Jonathan Taylor 2 Running Backs diesen Draft. Dann haben wir Walton, Gaskins, Cox. Da haben wir 5 Running Backs. Hab ich jetzt irgendeinen vergessen? Ja, Leard.
Ja, aber der wird dann wahrscheinlich sich im Trainingscamp beweisen müssen und wahrscheinlich die Leiter hinten runterfallen. Das ist richtig. Man sollte Drake aber, und da nehme ich schon mal eine Frage vorweg, die wir bekommen haben, Drake nicht um jeden Preis traden. Das heißt, für einen 7-Runden-Pick oder für einen 6-Runden-Pick, das wäre mir definitiv ein bisschen zu wenig.
Ja gut, die Alternative, um das mal darzustellen, wäre halt, dass wir ihn in der Free Agency loswerden und er keine Ahnung für wie viel Millionen woanders schreibt und wir dann halt einen Comp-Pick kriegen für den Draft 2021.
Da sind die Experten auch schon drauf eingegangen und der Herald sagt, es ist eher unwahrscheinlich, dass wir für Drake Compensatory kriegen.
Echt?
Ja, sie beschäftigen sich ja schon etwas länger mit der Frage, wen könnte man noch traden, wen tradet man nicht. Und da wurde dann schon gesagt, ja, es ist ja von seinen momentanen Leistungen eher unwahrscheinlich, dass er für 8 Millionen im Jahr, sage ich mal, irgendwo anders unterschreibt. Also von daher, wir werden ja in der Free Agency auch relativ aktiv werden. Es sieht eher schlecht aus, dass man für ihn noch irgendeine Kompensation bekommen
kann. Naja, was schätzt du denn, wie viel er so verdienen wird?
Also wie viel er jetzt verdient oder wie viel er unterschreiben wird?
Für wie viel er so ungefähr unterschreiben wird?
Oh, nicht über 3 pro Jahr. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind die Leistungen nicht gut genug.
Ja gut, aber dann sind wir so auf dem Sprung zum 6-Runden-Pick.
Wie gesagt, es ist alles relativ schwierig und alles relativ undurchsichtig, wie diese Compensatory Picks sich darstellen. Aber ich, wie gesagt, wenn man dann gegenrechnet, was wir in der Free Agency alles vorhaben, glaube ich nicht. Also ich lasse mich gern positiv überraschen, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir da irgendwas für kriegen.
Gut, so, das war's dann mit den News. Puh, das war eine gute Rutsche.
Und ja, was wir vielleicht als teilweise News noch verkaufen können, wahrscheinlich wird Miami ab 2021 noch einen Formel-1 Grand Prix rund ums Hard Rock Stadium austragen dürfen. Das ist relativ klar. Cool. Da sind nur noch die Anwohner zu besänftigen, die das nicht so pralle finden.
Mein Gott, das bisschen Muppet-Fahren einmal im Jahr.
Ja, das ist plus Straße sperren und sie schießt mich tot und hast sie nicht gesehen. Aber wird lustig.
Die soll sich auch nicht anstellen. So. Ja. Aber, Tobi, kommen wir mal zum Roundup, was ich jetzt stellvertretungsweise übernehme für den Micho.
Ja, ja? Der Herr muss sich ja lieber im Chianti testen üben. Ja, sei ihm gegönnt.
Frechheit. Absolute Frechheit. Also, weiß ich nicht. Ich habe keinen Bericht gekriegt, dass er Urlaub beantragt hat. Also ich bin da schon schwer enttäuscht.
Ja, wovon ich schwer enttäuscht bin, ist, er hat nicht gefragt, ob er was mitbringen soll.
Ach,
das ist noch viel schlimmer.
Ja, also da fällt mir auch nichts mehr zu ein.
Nee, aber wie gesagt, er schont diese Woche seine Hutschnur.
Ja, das, Weil, da kommen wir nämlich jetzt, weil wir sind ja nicht das einzige Team, was den Quarterback gewechselt hat. Denn bei den Tennessee Titans wird es auch einen Quarterback-Wechsel geben. Und zwar Marcus gebencht und dafür startet Ryan MVP Tannehill. Wird Ryan Tannehill zum Heilsbringer der Tennessee Titans? Tobi.
Oh, also ich würde sagen nein, aber mit ihm haben sie zumindest einen sicheren durchschnittlichen Quarterback. Also Mariota ist vom Potenzial her vielleicht besser, aber was der in dieser Saison da so abliefert, das ist ja mehr als wurstig. Von daher, es wird solider werden und nicht besser. Er ist nicht die langfristige Lösung, aber wir in Miami wissen, was er kann und was er nicht kann. Von daher. Ich möchte dazu sagen, wir haben das vorhergesehen, dass das so kommen würde. Jetzt nicht nach Woche 6, aber wir haben gesagt, er macht seine Spiele.
Ne? Ja, doch. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich weiß, Micho sagte, glaube ich, wirklich wegen der Leistung.
Ja, ich sagte.
Ich habe auch eher gesagt, ich dachte, dass Mariota sich verletzt. Und ich hätte nicht gedacht, dass Mariota sonst ersetzt wird. Das hätte ich nicht gedacht.
Man sieht, dass die 2015er Quarterback-Draft-Class so langsam, aber sicher in sich zusammenfällt und zerbröselt. Weil an eins damals, Jameis Winston, der hat auch so seine Liebe, Mühe und Not und kommt mit dem Londoner Wetter nicht klar und kann die Trikots nicht mehr unterscheiden. Oh.
Der fährt halt einfach gerne Bälle. Kannst nichts gegen machen.
Ne? Also ganz grausam. Und Pick Nummer 2, Marcus Mariota sitzt jetzt auch auf der Bank. Also da sieht man, wie es auch laufen kann.
Holen wir vielleicht Marcus Mariota zu uns?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, er wäre verfügbar, aber ich gehe schwer davon aus, dass Miami mit dem ersten Pick jetzt, gerade auch weil das Experiment Rosen gescheitert ist, auf jeden Fall mit dem ersten Pick auf Quarterback gehen.
Wir haben nicht den ersten Pick.
Ja, momentan nicht. Das so ist richtig. Dann das gehen wir halt
festhalten.
Dann gehen wir mit dem zweiten Pick drauf.
Gut, und mit dem zweiten Pick, da werden nicht die Jaguars picken, obwohl sie jetzt auch 2 First-Round-Picks haben. Und zwar gab es jetzt die letzten Tage einen Blockbuster-Trade, so möchte man ihn bezeichnen. Und zwar hat Jalen Ramsey doch die Freigabe bekommen und wurde zu den LA Rams getradet für zwei First-Round-Picks und einen Fourth-Round-Pick. Und dafür durfte vorher, wo man alle sagt, so was, warum traden die jetzt Marcus Peters zu den Ravens? Dadurch ergab es alles einen Sinn. Und auch der Fourth-Round-Pick ist damit abgefangen. Tobi, ich meine, wir haben als Dolphins-Fans ja schon festgestellt, dass wir anscheinend mit Xavier Howard einen noch schlechteren Cornerback haben als die unglaublich starke Cornerback-Class der Eagles.
Das ist richtig, ja. zumindest aus Sicht einiger Experten.
Ah, Schatz feiert, I like it. Ah, gut, ja. Das muss man als Dolphins-Fan, muss man momentan mal so ein bisschen Dampf ablassen. Ja. Aber ja, was sagst du zum Trade?
Erstens, sollte uns der Lennart von der Footballerei zuhören, schönen Gruß. Ne? Viel Spaß mit deinen Eagles. Von dem kam nämlich das Argument, um das so mal so in den Kontext einzufügen.
Ja, es war ja kein Argument. Er hatte einfach nur gesagt, dass Howard nicht mal mehr ein First-Round-Pick wert ist.
Ja, und
du bist auf Social Media, bist du immer so ein bisschen diplomatischer. Das, was ich eigentlich zwischen dir und Micho immer mache, das machst du immer auf Social Media. Das finde ich immer super, weil ich eskaliere ja regelmäßig.
Es gibt auch in den letzten Tagen und Wochen diverse Gründe dafür, aber das im weiteren Verlauf der Sendung vielleicht noch. Weil ja. dann eskaliere ich nämlich, aber
ja.
dezent.
Gut, kommen wir zurück zum Trade und jetzt fangen wir wirklich an.
Ja, klar, die Rams sind voll im Win-Now-Modus, gehen volles Risiko, sparen die nächsten anderthalb Jahre vielleicht ein bisschen Cap-Space dadurch, dass Ramsey halt noch in seinem Rookie-Contract steckt und Marcus Peters relativ viel verdient hat. Aber dann geht's natürlich richtig los, ne? Und klar, die Secondary der Rams ist durch Jalen Ramsey jetzt bärenstark und die gehen voll auf Ring. Das ist spätestens jetzt klar.
Schaffen sie Playoffs?
Playoffs ja, Super Bowl nein, weil wenn man sich ansieht, wie so die diversen Kandidaten und Teams in der NFC sich so darstellen. Also ich sehe die Rams dieses Jahr nicht im Super Bowl.
Siehst du die Rams echt in den Playoffs?
Ich denke schon. Also da werden sie hinkommen, aber da ist dann auch relativ schnell Schluss.
Weil ich meine, die stehen 3-3, ja. Die 49ers stehen 5-0 und die Seahawks 5-1.
Ja, also jetzt mal zu San Fran, ne, zu den Niners. Die haben einen Mega-Lauf, aber das wird sie haben noch 11 Spiele und ich traue ihnen nicht zu, dass sie das durchbringen. Ganz ehrlich. Man sieht aber an den Niners, wie so ein Rebuild vernünftig laufen kann, wie das vonstatten gehen kann. Weil die haben sich das auch in den letzten Jahren Schritt für Schritt und nach erarbeitet, dass die jetzt eine Mannschaft auf den Platz stellen können, die einfach abliefert und einfach beeindruckend abliefert.
Oh. Gut. Marcus Peters zu Baltimore.
Nochmal zu den Rams.
Gut, sprich dich aus zu den Rams.
Ja, sie haben halt jetzt in den letzten 6 Jahren oder sie haben dann 6 Jahre lang in Folge, ich glaube von 2016 an
bis... Nee, 2017.
Ah, 2017
an. 2016 haben sie Jared Goff gedraftet.
Ah, okay. Dann nach Jared Goff keinen First-Round-Pick mehr für die dann kommenden 5 oder 6 Jahre haben sie gehabt. Sie gehen auf alles. Und zwar, sie gehen jetzt auf alles. Danach wird's dann schon wieder etwas dünn. Und naja, kann man nachvollziehen. Ist jetzt die Frage, ob Cornerback da so die Position gewesen ist, wo sie wirklich jetzt noch diesen Impact gebraucht haben. Aber wir sind uns darüber einig, dass Jalen Ramsey, wenn er so weiterspielt, natürlich einen riesen Impact haben wird und auch regelmäßig den Pro Bowl besuchen wird.
Richtig. Gut, kurzes, zwei Sätze noch zu Marcus Peters. Verstärkung für Baltimore?
Weitere Verstärkung für Baltimore, klar. Die haben schon eine relativ starke Defense. Marcus Peters kann mit seinem Können und seiner Erfahrung den Ravens auf jeden Fall weiterhelfen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie stellt sich das Ganze im Lockerroom dar? Denn da hatte er ja in Kansas City schon so seine Problemchen. Bei den Rams hat man auch so zwischen den Zeilen lesen können, dass das kein einfacher Charakter ist. Und bei Baltimore muss man gucken, wie er sich da jetzt so gibt und wie er sich einfügt. Aber von der reinen Theorie und vom reinen sportlichen Können her eine weitere Verstärkung für die Ravens und wird sie noch stärker machen.
Gut, damit haben wir das Roundup schon fast beendet. Aber man könnte sagen, da liegt ja eine Flagge auf dem Boden. Die Flagge, die Flaggenriche dieser Liga, die Streifenhörnchen, die Refs, die Schiedsrichter, wie man sie auch nennen möchte, ja, die haben, glaube ich, diese Saison entdeckt, dass sie da so ein gelbes Bimpel an ihrem Gürtel haben. Das kann man einfach mal wahllos auf den Boden schmeißen und man kann ein bisschen Fernsehen gucken. Das ist also, es gibt so viele Flaggen momentan und die Krönung war ja jetzt das Spiel Lions gegen Packers. Hast du das gesehen, Tobi?
Oh ja, ich hab's mir dann live angeguckt und es war, wenn man es freundlich formulieren möchte, kann man das mit dem Bakhtiari-Bonus auslegen, weil der war der O-Liner, bei dem angeblich zweimal ins Gesichtsgitter gegriffen hat. Und ich meine, er hat es clever gemacht und gut verkauft, aber es sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass da nichts war von den Lions. Und sie regen sich zu Recht massiv auf.
Das ist so lächerlich. Also ich meine, in meiner langjährigen selben eigenen Football-Karriere, also diese paar Monate Training, es war so eines der Sachen, die man so mitgekriegt hat. Greift dem O-Liner oben an sein Shoulder-Pad und drückt ihm das einfach weg, weil der kann sich dann nicht mehr bewegen. Und das war ja par excellence eigentlich, wie es da passiert ist. Und dann kommen da die Flaggen und auch die Pass-Interference, die da gecallt wurde. Und ach, die 12 Spieler auf dem Feld bei Green Bay, die nicht, da kam keine Flagge. Ich weiß nicht, was, also das regt mich fast mehr auf als Leute, die behaupten, die Dolphins würden tanken.
Da kommen wir gleich noch zu, aber ne, also Katastrophe und man bekommt so langsam den Eindruck, dass Green Bay oder Aaron Rodgers da in irgendeine Richtung gedrückt werden sollte, um bloß dann da noch wieder diesen Sieg davon zu holen. Sind wir jetzt davon mal abgesehen, dass Detroit das Spiel nie hätte verlieren dürfen, auch abseits dieser Flaggen, aber ganz ehrlich, Beschiss. Ich weiß nicht, was
ganz großer Beschiss ist das.
Wie man es anders ausdrücken kann. Und ja, ich meine, die Herren Vollmer und Kuhn, die das Spiel bei The Zone zum Beispiel mitkommentiert haben, sind auch dementsprechend relativ steil gegangen. Der eine halt D-Liner, der andere O-Liner und haben halt beide NFL-Erfahrung und die haben sie nur mit dem Kopf geschüttelt und konnten es auch null begreifen.
Absolut lächerlich. Aber gut, ja, kommen wir von absolut lächerlich zu unglaublich genial, und zwar zu unserem Spiel gegen die Washington Redskins.
Rico, kann ich vorher noch eine News mit einschieben, um so den Übergang ein bisschen zu erleichtern?
Oh, bitte.
Dann kommen wir nämlich zu ehemaligen Dolphins und News, die Liga betreffend, um dann hinterher auf die Dolphins überzuleiten, weil ich finde, wir sollten zumindest erwähnen, dass der großartige Stephon Anthony die Lösung auf der Linebacker-Position ist mal wieder bei Team Nummer 87 gefühlt dann nicht geschafft hat und von New Orleans vor die Tür gesetzt wurde. Oh. Und wovon wir natürlich, was wir natürlich noch erwähnen sollten, ist, dass der Quarterback mit Ring, in Klammern, mit dem zweifelhaftesten Talent, aber wahrscheinlich der größten und dicksten Payroll im Vergleich zu seinem Talent, seine Stiefel an den Nagel gehängt hat. Brock Osweiler, er möchte nicht mehr.
Das ist auch so geil. 28, ja. Der ist so alt wie ich, hat ja. 41 Millionen Dollar verdient und geht in Rente. Der hat keine ganze Saison gespielt, steht 15-15 ja. In seinen Karrierestarts. Hat aber 41 Millionen verdient.
Wusst wie. Also der Mann hat alles, also der hat aus seinem Talent wahrscheinlich nicht alles gemacht, aber er hat sein Bankkonto und sein Leben auf jeden Fall damit sowas von gesaved. Also selten. Mir fiel jetzt vielleicht noch Jay Cutler ein, aber ansonsten.
Aber auch der hat mehr geliefert, glaube ich, als Brock Osweiler.
Ja, also es ist ein Wahnsinn. Und na gut, man kann ihm nur eine schöne Rente wünschen. Vielleicht XFL oder was es da noch so gibt. Vielleicht hat er ja noch mal irgendwann Bock, aber naja.
Der Draft war ja jetzt erst, das heißt.
Ja, der erste, aber ich denke, der wird einfach, der wird aufhören und er hat alles richtig gemacht in seiner Karriere. Ne? Und dann hat er im Oktober, natürlich im Oktober, seine Karriere an den Nagel gehängt.
Ja.
Das mal nur nebenbei.
Wunderbar. So, dann würde ich jetzt aber kommen wir zu dem einen Quarterback, der 41 Millionen gemacht hat mit seinem Talent und einen Super Bowl Ring hat, zu einem, der an 10 gedraftet wurde und der anscheinend nicht viel aus seinem Talent macht bis jetzt. Josh Rosen und die Miami Dolphins haben knapp mit 17-16 zu Hause gegen die Washington Redskins verloren. Tobi, erste Frage, hast du das Spiel gesehen?
Selbstverständlich habe ich das Spiel gesehen.
Und zweite Frage, wie hast du dich dabei gefühlt?
Am Anfang, es ging los, wie man es befürchtet hatte. Beide Offenses haben nicht so wirklich viel hinbekommen. Und ich glaube, der erste First Down für Miami war eine persönliche Strafe Die ersten beiden? Okay. Ja.
Wir haben im ersten Drive war es, glaube ich, im zweiten Spielzug oder so, oder im dritten?
Im zweiten und im dritten, ja.
Sind wir 3-and-out gewesen. Und dann im nächsten Drive war das zweite First Down auch irgendwie 5 Yard Strafe mit Automatic First Down oder 10 Yard Strafe, ich weiß es gar nicht mehr. Weltklasse.
Also das Spiel war im ersten Quarter, also verdammt schlecht. Dann was man dazu sagen muss, die O-Line von den Dolphins war quasi nicht auf dem Platz. Also die war überhaupt nicht existent. Rosen lag, ich glaube, allein im ersten Quarter 4-mal auf dem Boden und ja. Sich schlecht auch bewegt und ist dann statt dem Druck auszuweichen, dem Druck entgegengegangen und es war Katastrophe, ein absolutes Trauerspiel. Die Redskins haben dann irgendwann mal so nach dem Motto, steht der Tropfen, hüllt den Stein, immer mal wieder dem alten Mann Adrian Peterson den Ball gegeben und der hat dann im zweiten Viertel relativ gut geliefert und die haben dann so 1-2 vernünftige Drives zusammengebracht.
Ich habe mir gerade noch mal den ersten Touchdown-Drive von den Redskins durchgelesen. Ja. Run, pass incomplete, big play, 25-Yard run, run, big play, Touchdown Redskins, Pass. Also es ist ein Pass angekommen, der Rest war alter Mann, lauf mal bitte. Touchdown. Uff. Obwohl wir die ersten waren 3-and-out dann. Und dann sind sie durchgebrochen.
Ja.
Schade eigentlich.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass die Passverteidigung gerade auch bei dem Touchdown auf Terry McLaurin reichlich fragwürdig war. Und als ich das gesehen habe, habe ich erstens gesagt, gut, da sind die Backups auf dem Platz, und zweitens, Howard hätte den gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass Case Keenum uns da an die Wand gepasst hätte, wie du schon sagst. War ein vernünftiger Pass, aber die Passverteidigung war halt echt wieder unter aller Sau.
Ja. Und das trotz Nick Needham.
Der hat
gar nicht so schlecht gespielt.
Der hat echt gar nicht so schlecht. Also das hätte ich ihm nicht zugetraut. Er ist drei Tage
vorher. Ein Tackle und ein Pass deflected.
Ja, das war nicht schlecht. Drei Tage vorher verpflichtet, direkt aus dem Practice Squad hochgezogen und dann auf den Platz. Also der hat seine Sache relativ gut gemacht. Gut, Eric Rowe hat auch einen Pass wirklich nicht schlecht verteidigt, aber ja, danach kam dann halt nicht mehr so viel. Und gut. Was dann im nächsten Drive der Dolphins passiert ist, das muss man auch den Mantel des Schweigens drüber hängen. Also Mark Walton, muss man dazu sagen, hat ein gutes Spiel gemacht. Der hat sowohl im Carry nach Pässen als auch im normalen Rushing eine solide Leistung gebracht, und da kann man in seinem ersten Start für Miami kann man drauf aufbauen. Aber die Interception, die dann da kam, also
hui. Ja, die Interception war bitterböse. Das stimmt. Und aber Jason Sanders, wie du schon gesagt hast, es waren nur 39 Yards, aber er sollte mal wieder reinkommen. Ich glaube, dafür war es ganz gut, nicht über 50 Yards zu gehen.
Man hat aber auch gesehen, wie versucht wurde, die O-Line so zu verstärken, dass sie einigermaßen nicht nur Lücken hat, sondern man hat in ein oder zwei Plays dann einen zusätzlichen O-Liner als Eligible Receiver mit reingenommen, um halt irgendwie dafür zu sorgen, dass Josh Rosen auch irgendwie ein bisschen was machen kann. Er hatte ja vorher das Problem, dass die zweiten Halbzeiten nicht so gut waren. Also die erste Halbzeit gegen Washington am Sonntag war katastrophal.
Es war ein bisschen häufiger als zwei, dreimal. Also Isaiah Prince war öfter, durchaus deutlich öfter auf dem Feld als Receiver.
Ja, ne,
das war schon eine Hausnummer.
Ja, und es ist bezeichnend.
Richtig. Wenigstens hat Devante Parker wieder einen Touchdown. Perfekt. Ja. Aber wenn wir zum Receiving kommen, meisten Receiving Yards, 51 Receiving Yards, Mike Gesicki. Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen. Mike Gesicki ist dann vielleicht doch nur der große Receiver, aber das scheint er jetzt inzwischen gar nicht so schlecht zu machen, oder?
Also, ich kann mich da besonders an eine Situation erinnern, wo halt schon nicht mehr Josh Rosen auf dem Platz stand, den man dann einfach irgendwann erlösen musste, um auch nur irgendwie noch eine Chance auf den Sieg zu haben. Ich meine, da stand es 3-17. Seine Stats kann sich jeder zu Gemüte führen. Es ist, glaube ich, ein Passer-Rating von 25 oder 30 oder sowas. Also richtig übel. Und dann hat man dann gesagt, gut, man setzt auf Ryan Fitzpatrick. Und der zeigt, dass wenn man Gesicki richtig anwirft und wenn man dem die Bälle zuwirft, die er fangen kann, übrigens auch einen über 30 Yards in der Double Coverage, ne? Den hat er locker aus 2,20 Meter runtergezogen, und da hat er gezeigt, was er leisten kann. Und ich glaube, vor dem zweiten Touchdown, glaube ich, war das, er war nah dran an seinem ersten Karriere-Touchdown. Also es war haarscharf. Und er zeigt, er kann's. Und er muss nur die Bälle kriegen. Und wenn man es jetzt weiß, wie man ihn anwerfen kann. Ich hoffe, dass man ihn da vernünftig einsetzt.
Ja, das hoffen wir alle, damit wir vielleicht doch noch ein Spiel gewinnen.
Ja, ich gehe von aus, dass wir nicht 0-16 gehen.
Da gehen wir erstmal alle von aus. Ja. Außer alle, die die Dolphins nicht mögen. Die sagen, dass wir tanken, die gehen dann natürlich nicht von aus. Ja. Aber gut, so. Ich mag wirklich gar nicht so viel jetzt. Ich habe auch nicht viel dafür auf dem Zettel stehen, außer vielleicht noch zwei Geschichten. Und zwar, Taco Charlton bekommt deutlich mehr Snaps als Charles Harris. Damit wird die Zeit von Charles Harris wohl leider demnächst zu Ende sein. Und Vince Beagle fliegt total unter dem Radar, hat aber inzwischen schon die meisten Quarterback-Pressures oder Quarterback-Hits der Dolphins. Alle sowas, wieso traden wir Kiko für den? Und ich glaube, am Ende spielt Vince Beagle deutlich mehr und sogar deutlich besser als Kiko Alonso bei den Saints.
Definitiv. Also mit dem hat das Front Office gezeigt, und das ist auch einer, also unsere Linebacker generell sind die Gewinner der Saison bisher. Das muss man so sagen. Also an denen liegt's nicht. Ne? Was noch fehlt, sind so ein bisschen die Sacks, aber McMillan zeigt, dass er improved. Aguavone als Undrafted Free Agent macht seine Sache nicht schlecht. Jerome Baker ist verdammt gut, könnte aber wahrscheinlich noch besser sein. Und eben auch Vince Beagle zeigt, dass er nicht nur das Anhängsel des Kiko Alonso Trades war, sondern dass er auch selber so einiges drauf hat. Und das macht Hoffnung.
Gut, möchtest du sonst noch was zu dem Spiel gegen die Redskins sagen?
Bevor wir dann auf die Fragen und auf die brennenden Diskussionen zur Two-Point-Conversion eingehen, weil ich denke, das müssen wir leider machen.
Ich dachte, ich komme drum rum.
Ja, wir kommen leider nicht drum rum, uns über dieses Thema zu unterhalten. Muss ich einfach nur sagen, es hat Spaß gemacht, mal bis auf einen Punkt dran zu sein und Two-Point-Conversion kommen. Was am Ende des Spiels dann so stattgefunden hat. Möchtest du anfangen?
Ja, ob ich ja.
Ob du ich möchtest?
Ja, man hat versucht zu gewinnen, weil man war halt, es war so ein Momentum-Swing und mit Fitzy schien es wieder besser zu laufen und dann passiert sowas. Dann laufen wir einen Spielzug, oder es läuft für uns ein Spielzug, der die ganze Woche geübt wurde, mit Josh Rosen und Mark Walton. Und das ist ein Spielzug gewesen, wo es zu 100% aufs Timing ankommt. Das Timing war nicht da. Und dann passiert sowas, was da passiert ist. Und wenn es da draußen Menschen gibt, die das als Indikator dafür nehmen, zu sagen, ja, das ist der Beweis, dass die Dolphins tanken. Das ist kompletter Schwachsinn. Ja, ich bin nett, ich hole gar nicht die große Keule raus und falle in eine Sprache, die nicht so schön ist. Oh, also es ist, es ist jetzt keine Werbung, aber ich habe heute den Podcast von Carsten Spengemann und Mike, wie auch immer er heißen mag, gehört, die Pille für den Mann. Unheimlich toller Podcast, muss ich sagen. Aber da ist mir, ich saß da echt, ich hatte Glück, dass ich nicht den Kerl neben mir in der U-Bahn gepackt habe und ihn vor Wut einfach durch die U-Bahn geschmissen habe. Oh, dass man das als Indiz dafür nimmt, dass die Dolphins tanken und dass es total peinlich gewesen sei und lächerlich und hallo? Also, weiß ich nicht. War das auch Also, weiß ich nicht, es gibt auch Mannschaften, die sind im Super Bowl von der 2-Yard-Linie, haben die auch geworfen und intercepted und haben den Super Bowl nicht gewonnen. Vielleicht wollte Russell Wilson halt wirklich nicht keinen zweiten Ring haben, weil der sagt, wo soll ich den denn anstecken? Ja? Aber, oh, also das ist jetzt ein bisschen polemisch alles. Holla die Waldfeder, da wird mir ein bisschen schlecht. Aber gut, genug des Rages und dem sonst wirklich sehr, sehr guten Podcast. Ja, es hat halt nicht sollen sein, aber ich finde die Entscheidung gut und mutig dafür zu gehen und das Play war eigentlich auch nicht schlecht und es war halt mit den falschen Personen geübt worden und vielleicht hätte man ein anderes Play nehmen sollen. Die Entscheidung für 2 zu gehen unterstütze ich aber zu 100%. So, mein 2 Cent.
Also unterstütze ich auch voll und ganz, dass das auf gar keinen Fall Tanking war, weil man wollte sich nicht auf das Risiko einlassen, den Cointoss zu verlieren und dann anzugucken, wie die Redskins in guter alter Manier, wie sie das schon gemacht haben, die Dolphins fertig zu machen, die ja in der zweiten Halbzeit zum ersten Mal gepunktet haben in dieser Saison. Und zwar reichlich. Das muss man ja auch nochmal erwähnen. Brian Flores und die Dolphins wollten die Situation ausnutzen, von 3-17 auf 16-17 rangekommen zu sein und wollten mit diesem Play das Spiel hier und jetzt da gewinnen. Und deswegen, klar, man hat es letztes Jahr unter Gase gegen Chicago damals anders gemacht, hat da das Field Goal oder hat da den einfachen Versuch genommen und den einen Punkt eingesteckt und ist in die Verlängerung gegangen. Aber es ist genauso gut legitim zu sagen, Eier zu zeigen, Mut zu beweisen und zu sagen, so, wir wollen jetzt genau hier und jetzt die Entscheidung, wir wollen das Ding hier klar machen. Und wenn man das Standbild sich anguckt vor dem Play, dann sieht man auch, dass das Design und dass das Play an sich richtig war. Das Problem war nur, wie du halt auch sagst, Mark Walton war angeschlagen, konnte nicht spielen. Josh Rosen hatte man zu dem Zeitpunkt schon auf der Bank platziert und ja, im weiteren Verlauf die beiden Jungs, die Kenyon Drake den Weg hätten frei blocken müssen oder hätten vorblocken sollen, haben auch ihre Aufgabe nicht so wirklich perfekt gemacht. Aber gut, es gibt nicht einen Schuldigen dafür und es hat nicht einer absichtlich was falsch gemacht, sondern wie du sagst, das Timing war einfach schlecht. Der Wurf von Fitzpatrick war nicht optimal, war zu tief. Drake war wahrscheinlich mit seinen Gedanken schon 3 Nummern weiter, wo er denn dann mit dem Ball hinrennen soll und wo er dann in die Endzone kommen soll. Ja, und dann ist dann eine Execution dabei rausgekommen. Also ich habe rumgetobt, weil ich wollte gewinnen. Und man hat auch gesehen, dass alle Spieler auf dem Platz gewinnen wollten. Und an diese Nummer kann man nämlich genau da festmachen, den Unterschied zwischen Tanking, der den Miami Dolphins vorgeworfen wird, und eben als Indikator diese Szene unter anderem genommen wird, und dem, was tatsächlich passiert, dem harten Rebuild, den wir momentan machen. Es geht keiner der 53 Dolphins-Spieler auf den Platz und will verlieren. Das ist absoluter Schwachsinn. Und auch die Trainer wollen nicht verlieren. Egal, ob Flores eine Jobgarantie bis ins nächste Jahr bekommen hat oder nicht, der will nicht 0-16 gehen. Der will das Spiel unbedingt gewinnen. Also man kann ihm das Bemühen nicht vorwerfen. Und da gehe ich die Wände hoch, wie diverse Medien seit Wochen versuchen, ihren Fanboys und denen, die halt außer Patriots nichts anderes kennen, einzureden, dass die Dolphins unbedingt verlieren wollen. Das ist Blödsinn. Ob wir jetzt 0-16 gehen oder 1-15. Selbst mit 1-15 werden wir wahrscheinlich noch den First Overall Pick haben. Das ist Blödsinn. Das ist Schwachsinn.
Ja, sag das nicht.
Wir spielen doch gegen die Bengals und wenn wir das Spiel verlieren, wären wir auch mit 1-15 hinter denen.
Ja, direkter Vergleich und so. Vielleicht stehen beide Mannschaften zu dem Zeitpunkt 0-14. Und
naja, wir,
haben ja auch schon einige die Angst, dass das so ein 0-14-0-14 Duell wird.
Kann ich mir nicht vorstellen, aber können wir später noch drauf eingehen. Was ich einfach nur scheiße, respektlos und absolut völlig fernab jeder Praxis finde, ist dieser Vorwurf, dass Spieler, die in der NFL unterwegs sind, verlieren wollen. Wir haben eben gesagt, Kenyon Drake wird Free Agent. Für den geht's um massig Geld. Also, wenn er das Ding fängt und macht das klar, das sind für den beim nächsten Vertrag 1-2 Millionen mehr. Und der verliert nicht absichtlich den Ball und verzichtet freiwillig auf 1-2 Millionen. Das ist absoluter Schwachsinn.
Ja, aber dann kommt ja immer das Argument, ja, aber die Spieler nicht, aber das Front Office will tanken.
Wir haben im Podcast und auch in den diversen Social Media Plattformen oft genug erwähnt, wie diese Saison ist. Diese Saison ist ein Übergang von Mike, ich hau die Kohle für mittelmäßige und überalterte Stars aus Tenbaum und Gaze und so weiter hin zu, wir bezahlen die Leute vernünftig, wir gucken auf Talent und gucken auf die Spieler, die wirklich Football spielen wollen. Und wir brauchten diesen Übergang schon allein von der Salary-Struktur her. Das musste irgendwann passieren, weil man kann sich ja angucken, was ist mit den Leuten, die woanders unterwegs sind. Jetzt nicht die, die wir halten wollten und die wir aufgrund der übermäßigen Value getradet haben, so wie Tunsil oder die Leute, die unbedingt weg wollten, weil sie in Miami unzufrieden waren, wie Minka Fitzpatrick, sondern was ist denn mit Andre Branch, Robert Quinn, warte mal, wen haben wir denn noch? Kiko Alonso, was ist denn mit diesen Leuten, die wir haben gehen lassen?
Das sind alles Superstars.
Ne? Danny Amendola oder so. Ne? Die haben in Miami Kohle verdient bis zum Abwinken und haben sich von Mike Tannenbaum die Kohle reihenweise einschütten lassen. Und man sieht ja, ne, sie sind woanders auch nicht so pralle. Ne, und sie sind woanders auch nicht gut. Und in Miami haben sie massig Kohle kassiert. Und wir hatten die Möglichkeit, nach der letzten Saison zu sagen, gut, das reicht uns jetzt. Wir haben genug von 6-10-8, sondern wir haben aufgrund der Verträge jetzt die Möglichkeit, hier einen Cut zu machen. Und wir machen diesen harten Rebuild. Und wenn das bedeutet, dass wir weniger Spiele gewinnen, dann können wir das akzeptieren, aber nicht bewusst herbeiführen. Ja, das ist ja der Unterschied, den die Leute nicht kapieren. Wenn zum Beispiel FC Bayern oder was weiß ich was sagt, gut, die Gehaltsstruktur passt uns nicht, wir setzen konsequent auf die Jugend. Verlieren die dann absichtlich?
Natürlich. Nein. Dann ja, tankt das Front Office, ne? Des FC Bayern München.
Ja, richtig.
Dann platzt Uli Hoeneß der Kopf.
Ja, natürlich. Und ich habe dann auch einen Artikel gelesen am Sonntag oder am Montag, dass sich die Fans der Miami Dolphins gefreut hätten, dass das Spiel verloren wurde. Also da bin ich ja richtig geplatzt oder bin ich richtig hochgegangen.
Es gibt aber sicherlich einige, die das jetzt total feiern, dass wir verlieren, weil sie, weiß ich nicht, einen nebenherlaufen haben, aber als normaler Mensch freut man sich durchaus eher über einen Sieg als über eine Niederlage. Selbst in einer Situation.
Definitiv. Also jeder, der mal aktiver Sportler war und bei irgendeiner Sportart auf irgendeinem Platz gestanden hat und mir dann erzählt, ja, ich bin am Sonntag auf den und den Platz in der Kreisliga gefahren und ich wollte verlieren. So ein Schwachsinn, ganz ehrlich. Ich hab auch lange Jahre Kreisliga gespielt und es gab kein Spiel, was ich von Anfang an gesagt habe, so, das will ich jetzt verlieren. So ein Schwachsinn. Und da geht mir die Hutschnur hoch. Und wenn ich dann höre, dass solche Leute wie jetzt Björn Werner oder wie Coach Gesume oder wie Carsten Spengemann oder so, die ja praktische sportliche Erfahrung haben und dann mir allen Ernstes erzählen wollen, dass eine Mannschaft absichtlich verliert, ganz ehrlich, dann haben sie entweder keine Ahnung, und das haben sie nicht, weil sie sind ja schon in ihrem Metier Experten, das will ich denen gar nicht vorwerfen, sondern sie schüren bewusst damit eine Stimmung gegen die Dolphins, die absolut nicht in Ordnung ist. Und da geht mir regelmäßig die Hutschnur hoch und ich kann es nicht ab.
Okay, bei denen weiß ich jetzt nicht, den neuen Podcast von Izumo und Björn Werner noch nicht gegeben, weil College Football war mir lieber. Und, ja. Und Carsten hat sich auch nicht so ganz so krass. Carsten ist halt einfach nur ausgerastet, weil es nicht funktioniert hat. Und ja, gut, ich möchte auch gar nicht so viel drüber reden. So, das ist, ich war nur von dieser Aussage, das ist so lächerlich und peinlich, davon war ich sehr, sehr negativ berührt. Und gut, ich möchte auch gar nicht weiter drüber reden. Ich glaube, ja. Wir gehen einfach zum Spiel gegen die Bills.
Gibst du mir noch einen Satz?
Oder zwei? Drei maximal.
Ja, ich werde versuchen, es kurz zu halten.
Das war schon mein erster.
Roger Goodell hat gestern eine Pressekonferenz gehalten und hat zum Vorwurf des Tankings und was die Mannschaften da so machen und was angeblich die Dolphins machen, nur gesagt, dass er und die Liga keinen Ansatz dafür sehen, dass zum Beispiel die Miami Dolphins in diesem Jahr tanken. Reaktion der zum Beispiel der Online-Social-Media-Facebook-Redaktion von RAN? Null. Das weiß die RAN-Filterblase gar nicht. Aber dieses Play vom Sonntag wird jeden Tag in 3 oder 4 Artikeln hochgeballert und die Dolphins werden runtergemacht bis zum geht nicht mehr. Und das war ja bei den Browns in den letzten Jahren so und das war vorher auch bei den 49ers so. Und ne, sie haben sich halt dieses Jahr die Dolphins rausgepickt und ich finde es einfach nur, ich weiß nicht, was da für Amateure arbeiten, aber ich finde es zum Kotzen, weil mit Journalismus hat das nicht viel zu tun.
Ja, also das, ich glaube, wir machen demnächst so eine Folge zur Medienschelte. Und dann werden wir von allen gehasst und müssen uns und unser Podcast wird gebannt, weil wir zu viel über andere reden.
Es ist ja jetzt inzwischen schon so weit gekommen, dass wir Interviewanfragen von Schweizer Zeitungen bekommen, dass wir etwas darüber sagen sollen, also wir als Podcast jetzt, ob Miami tankt oder nicht und was das da ist. Also ganz ehrlich, das geht quer durch ganz Europa. Und wenn man das in Amerika erzählt, die lachen sich kaputt, weil dieses Rebuilding und dieses, was da passiert, ist in den US-Sportarten, die mit einem Draft-System ohne Lottery arbeiten, völlig normal und an der Tagesordnung. Das macht jedes Team irgendwann mal. Die machen es mal weniger gut, mal besser. Also bei den Browns sieht man, dass es ja so seine Risiken hat. Bei den 49ers zum Beispiel sieht man, wie man es richtig gut machen kann momentan. Es gibt da ja immer diese zwei Seiten. Natürlich ist das Risiko auch bei den Dolphins gegeben, dass wir nächstes Jahr mit unseren ganzen großen Draftpicks und mit den vielen mit der vielen Salary, die wir machen, nicht zum Playoff-Contender werden, sondern es voll in den Sand setzen. Solche Spieler wie Egwuavone, Beagle oder so zeigen mir aber, dass im Scouting Leute arbeiten, die Ahnung haben. Und das macht mir Mut.
Gut. Gut. Macht es dir auch Mut für das Spiel gegen die Bills?
Jein. Also wenn wir gegen die Bills mit Rosen gestartet hätten, gegen die Defense, da hätte ich gesagt, null Punkte. Jetzt bin ich etwas optimistischer und sage, es gibt einen gewissen geringen Prozentsatz an Möglichkeiten, die wir haben, um vielleicht auch dieses Spiel positiv zu gestalten und zu gewinnen. Ich stelle mich als Fan nicht hin und sage, ich will verlieren. Also das wirst du von mir nicht hören.
Nicht?
Nee, es soll ja solche Leute geben, die sich über die Niederlagen der eigenen Mannschaft freuen. Ich gehöre nicht dazu.
Ach, Tobi, du machst es mir jetzt aber auch schwer.
Warum?
Ich dachte, ich könnte jetzt noch so Bären aufbinden oder so.
Also,
Die Bills stehen 4-1. Gar nicht mal so schlecht. Josh Allen geht ein bisschen durch die Decke, würde ich sagen. Nicht ganz durch die Decke. Doch, Ken Allen geht ganz schön durch die Decke, aber es also ist für, doch...
Ja? Für seine Verhältnisse, ja.
Ja. Ich meine, die letzten 8 Spiele sind, letzten 8 Starts von ihm sind 6-2 bei 10 Touchdown und 10 Interceptions. So, ja, das ist nicht schlecht. Bisschen viel zum Gegner, aber gut. Vielleicht fällt da auch einer für uns bei ab beim nächsten Spiel. Glaubst du, dass wir eine reelle Chance haben?
Wenn wir es schaffen würden, um mal wieder die Brücke zu schlagen von Washington zu Buffalo. Da kommt nämlich der nächste Alt-Running Back auf uns zu. In Miami gar nicht mal so unbekannt und letztes Jahr noch bei uns. Und wenn wir es schaffen, den ewig laufenden Frank Gore irgendwie einzubremsen und irgendwie zu stoppen, dann haben wir zumindest Chancen, dass Buffalo nicht viele Punkte macht. Aber da es nun mal Frank Gore ist und der läuft und läuft wie so ein Käfer bis zum geht nicht mehr, wird auch der uns wahrscheinlich das ein oder andere Yard einschenken, leider.
Ich befürchte es.
Ja, es steht zu befürchten. Die Offense sehe ich aber noch gar nicht mal so als das Problem, was da auf uns zukommt. Viel mehr oder viel problematischer sehe ich die Defense der Buffalo Bills, weil was die da momentan so auf den Platz stellen können, ist extremst bemerkenswert. Und gut, ich hätte gesagt, wie gesagt, mit Josh Rosen 0 Punkte. Jetzt mit Fitzmagic, wenn der einen guten Tag hat, und das hat er in Tampa gezeigt, dass er das haben kann, dann traue ich ihm eher zu, das in den Griff zu bekommen und zu handeln als Rosen. Aber da muss die Defense muss der Offense helfen. Und wenn wir Pick 6 machen und wenn die Defense Punkte dazu beisteuert, haben wir eine realistische Chance.
Okay, ja, würde ich fast sogar, ja, würde ich so unterschreiben, weil du hast es wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Wie ist dein Tipp? Wie spielen wir? Wie endet das Spiel?
Was habe ich letztens gesagt? 21-19, meine ich, hätte ich gesagt, für uns.
Für uns? Oh.
Ich kann nicht gegen die Dolphins tippen.
Ah.
Ich weiß, dass das in 80 von 82 Fällen nicht der Fall ist, aber ich will verdammt nochmal nicht 0-16 aus der Saison rausgehen und ich will jedes Spiel gewinnen.
Gut, also ich sag mal so, wir gewinnen mit 28-18, wenn Devonta Parker 3 Touchdown-Pässe hat. Oder Mike Gesicki, ja, einer von beiden.
Oder Mike Gesicki, ja.
Ansonsten glaube ich, dass wir verlieren. Um das mal so ein bisschen zu schiffern, ja. Also ich hoffe, dass wir gewinnen. Ich glaube aber eher, dass wir vielleicht verlieren werden. Aber es ist ja auch nur dann Gewinnen von Erfahrung. Ja. Um ja. Nochmal so ein bisschen poetisch zu werden. Aber gut, möchtest ich weiß nicht, wir haben so viele Fragen. Ich würde jetzt gar nicht mehr so viel auf das Bildspiel eingehen, weil ich glaube. Da kann man gar nicht so viel zu sagen. Man könnte jetzt mega tief in eine Analyse einsteigen, aber ich glaube, das wäre Perlen vor die Säue in unserer Situation, ohne despektierlich zu sein.
Also, wie gesagt, es steht und fällt mit unserer Run-Defense. Das ist klar. Und mit allgemein dem, was Fitzpatrick so an Magie zaubern kann. Und dann wird man sehen, was der Vorteil ist. In Buffalo liegt noch kein Schnee. Also es ist endlich mal ein Spiel, das nicht ganz so kalt. Also von daher, ja, könnte, ne? Wir haben das letzte Spiel nur mit einem verloren. Also von daher sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Aber naja, wie gesagt, wir haben Fragen satt.
Genau, du hast nämlich gefragt, oder du hast über Facebook da Anfrage gestellt. Also ihr könnt Micho und mich zum Beispiel über Instagram erreichen, da heiße ich Rico mit ganz vielen Zahlen dahinter, findet mich aber eigentlich recht einfach. Und Micho heißt Micho irgendwas, stehen aber auch in den Shownotes. Über Facebook, über die Miami Dolphins Germany Fangruppe, da wo du gefragt hast, Tobi, und auch über die Miami Dolphins Germany Fanseite, da so, also sowohl die mit F als auch die mit PH geschrieben. Erreicht ihr uns, könnt uns mit euren Fragen löchern und uns fragen, wen wir als nächstes auf den heißen Stuhl setzen sollen, wer die Dolphins beleidigt hat, den schubsen wir. Auch wenn Schubsen verboten ist, aber manchmal bin ich ein richtiger Rebell.
Ja, und um das mal auch noch zu beruhigen, wir finden es schön, dass es viele Fragen gab, aber aus seinem Urlaub, der Micho hat sich schon Sorgen gemacht, dass das daran liegt, dass er im Urlaub war. Wusstet ja. Ihr ja nicht.
Tja, Micho.
Daher, es drohte wieder ein Retirement.
Super, ey, nicht schon wieder.
Nicht so, schon wieder. Sitzt hier bald echt alleine.
Ja, na super. Ey. Ich bin demnächst in China. Da muss ich erst mal gucken, ob ich hier überhaupt reinkomme und so. Weil es ist ja Zeitverschiebung und alles. Und da muss ich ja noch arbeiten nebenbei. Oh.
Nebenbei.
Aber gut, das ist jetzt Zukunftsmusik. Jetzt geht's um die Fragen. Und ich fange an mit Leschel. Es ist bei manchen ein bisschen länger, aber es macht es ja umso spannender. Und zwar sagt der Leo, da Fitzpatrick im letzten Spiel gegen die Redskins einen besseren Job gemacht hat als Rosen, kommt jetzt meine Frage. Seht ihr Rosen als Starter oder Backup? Klar ist das eine Frage, die man nicht unbedingt beantworten kann. Jedoch hat Fitzpatrick gezeigt, dass er auch, in Anführungsstrichen, werfen kann. Gerade in entscheidenden Situationen macht Rosen seinen Job nicht. Es ist natürlich nicht nur die Schuld von Rosen. Und meine zweite Frage ist, könnt ihr euch vorstellen, nächste Saison in der Offseason Albert Wilson zu traden für einen Pick oder mehrere und dann mit Devonta Parker, Preston Williams und Jakeem Grant als Starter zu spielen? Puh. Frage 1, würde ich sagen, haben wir eigentlich schon beantwortet so ein bisschen, oder? Also ich würde zusammenfassend sagen, dass Josh Rosen genau seinen Job nicht macht, wenn es drauf ankommt. Er noch super viel zu lernen hat. Und vielleicht jetzt, dass man dachte, er ist schon weiter und zusammen jetzt entschieden hat, setz dich hin, lies weiter, lern weiter und vielleicht probieren wir es in 3-4 Spielen nochmal. Und wenn es dann nochmal nichts wird, dann wissen wir auch nicht mehr weiter. Ich glaube, genau. Das ist das, viel mehr würde ich dazu jetzt gar nicht sagen. Oder wenn, Leo, wenn dir da irgendwie noch was fehlt an Argumenten, dann sag uns einfach Bescheid für die nächste Woche, dann werden wir uns da nochmal mit Micho auseinandersetzen müssen. Dann ist die Hutschuhe wieder kurz. Ja. Aber gut, die Hutschuhe war heute aber verdammt kurz, bei uns allen. Also, bei Micho wäre sie kurz gewesen und bei uns war sie auch nicht so lang.
Nee, es ist
es ist nicht leicht, das momentan, das Leben eines Dolphin.
Nee.
Gut, zweite Frage. Die würde ich splitten. Traden wir Albert Wilson für einen Pick oder mehrere? Also ich würde sagen, maximal für einen und dann maximal für einen Fifth-Rounder oder Sixth-Rounder. Das wäre meine Einschätzung.
Wir traden ihn nicht, weil sein Vertrag viel zu hoch ist. Also der bekommt ja in der Theorie im nächsten Jahr in Miami, ich glaube, 10 oder 11 Millionen Salary. Den Vertrag wird sich keine Franchise ans Bein binden. Und
das stimmt.
Mit der Verletzungsgeschichte wird es schwierig, denke ich, da einzufinden. Also wenn wir nicht mit Wilson gehen, dann werden wir ihn selber gehen lassen in die Free Agency.
Gut, und zweiter Teil der zweiten Frage. Devonta Parker, Preston Williams und Jakeem Grant als Starter. Dazu sage ich, Ja, Preston Williams oder Devontae Parker. Einer von beiden wird Starter, der andere wird Rotational-Spieler, genauso wie Jack Grant. Und dazu holen wir uns Amari Cooper und draften vielleicht in der ersten Was ist das denn jetzt?
Ich habe nur auf den Namen gewartet. Ich wusste, dass das kommt.
Ja, natürlich kommt das. Und wir draften uns vielleicht, keine Ahnung, Jerry Jeudy oder CeeDee Lamb oder. Also noch einen richtig guten Receiver in der ersten Runde vielleicht. Womit wir zwar nicht so viele mega gute Erfahrungen gemacht haben, was aber bei dieser Right Receiver Class, also dieses Jahr ist Offense ist richtig stark dieses Jahr im Draft. Sowohl die O-Line hat eine schöne Tiefe, die Quarterbacks, müssen wir nicht drüber reden, das wissen wir alle, die 100.000 Quarterbacks, die es gibt, die wir an 1 picken werden, oder an 2. Die Wide Receiver, die O-Line, es ist die Running Backs, da gibt es richtig, richtig starke, also da freue ich mich eigentlich drauf. Was sagst du mit starten Devonta Parker, Preston Williams und Jakeem Grant? Sind überhaupt noch alle drei nächstes Jahr da? Oder was hältst du von den dreien?
Ja, bei Devonta Parker, er sammelt Argumente, um ihn vielleicht im nächsten Jahr doch noch zu behalten. Aber die drei als Starter, nein. Also ob es jetzt Amari Cooper wird oder nicht, das ist das möchte ich gar nicht. Möchte ich hier gar nicht diskutieren, aber die drei, nein. Also wir werden auch auf Wide Receiver uns verstärken im nächsten Jahr.
Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, ich springe zur nächsten Frage von Mark Fox. Und zwar, wir haben über 120 Millionen Cap Space und ich meine 5 oder 6 Picks unter den ersten 100 im nächsten Draft. Wir müssen aber auch auf so ziemlich jeder Position neues Personal beschaffen. Wie groß seht ihr die Gefahr, dass dieser Rebuild zu heftig ist und das voll in die Hose gehen kann? Mir persönlich bereitet es schon Bauchschmerzen im Hinblick auf die Franchise. Kannst du wirklich fast alles in der Free Agency bedienen und den Rest mit Picks auffüllen oder versucht man die wichtigsten Starting-Positionen in der Free Agency zu besetzen und den Rest und die Tiefe im Draft oder holt man in der Free Agency viele durchschnittliche beziehungsweise leicht über dem Durchschnitt und vertraut somit auf die ersten 5 bis 6 Picks? Ist Tua auch wirklich der Quarterback, für den man alles tun sollte? Habt ihr auch die Befürchtung, dass man in 4 Jahren wieder vor einem Scherbenhaufen steht? Das würde mich sehr interessieren. Und es ist auch eine sehr komplexe und sehr interessante Frage. Tobi, wollen wir uns die teilen?
Können wir machen, ja.
Du gehst auf die Free Agency ein und haust vielleicht ein paar Namen raus, außer Amari Cooper. wo du sagst, das ist deine Strategie, so würdest du daran gehen und vielleicht ein paar Namen nennst und ich gehe darauf dann ein und sage, wie danach vielleicht eine Draft-Strategie aussehen könnte. Ein kleines Spielchen. Du bist ja erst dran und ich muss darauf reagieren.
Ja, also ich will's mal grob versuchen. Also wir werden in der Free Agency, das hat ja auch Chris Greer schon gesagt, als Miami Dolphins sehr aggressiv und sehr bewusst hingehen und werden Spieler versuchen zu kriegen und werden auch Spieler holen, die durchaus in der Lage sind, als Starter zu gehen. Das wird Teile der O-Line auf jeden Fall betreffen. Also ich meine, es ist kein Gerücht, dass Brandon Scherf als Right Guard, wenn er denn die Free Agency erreichen sollte und nicht von Washington per Franchise Tag an die Franchise gebunden wird, ein sehr lohnenswertes Ziel zu sein scheint. Es ist auch so, dass man auf der Tackle-Position mit Herrn Conklin zum Beispiel einen hätte, der ebenso ein Ziel wäre, was man ins Auge fassen könnte. Das heißt, gewisse Positionen kann man in der Free Agency schon sehr gut abdecken. Das wird aus meiner Sicht nicht den Quarterback betreffen, weil den werden wir, also da gehe ich jetzt von aus, da das mit Rosen nichts wird. Man wird nicht ein weiteres Jahr nur auf Trevor Lawrence gehen wollen. Das wird man auslassen und dann wird man gucken, wo die Picks jetzt letzten Endes, in welcher Region die liegen. Du hast schon gesagt, in der Offense ist die Tiefe relativ hoch. Das heißt, man könnte zum Beispiel, es gibt nicht viele gute Center in der Free Agency momentan. Da könnte man vielleicht ein Augenmerk drauf werfen. Vielleicht einen Tackle, dass man den auslässt, wenn man jetzt sagt, gut, wir gehen nicht mit Jesse Davis als Starting Tackle, sondern bauen die Line jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, von Grund auf neu und super gut aus, dass der neue Quarterback von Anfang an die Protection hat. Wenn wir Drake abgeben, werden wir uns auch bei den Running Backs umgucken, um da vielleicht mal so ein bis zwei Namen zu nennen. Dann sind das solche Leute zum Beispiel wie Carlos Hyde in Houston, der Free Agent wird. Alles das, was Peyton Barber zum Beispiel von Tampa Bay oder so oder solche Namen betrifft. Generell würde ich sagen, Mannschaften, die dieses Jahr extrem underperformen und bei denen ein ein Headcoach-Wechsel ansteht, wie zum Beispiel Atlanta, da rechne ich ganz stark damit, dass Miami sich damit ein oder zwei Spielern mindestens zumindest auseinandersetzt. Ich habe ja schon mal als Defensive End Vic Beasley genannt, der da einer ist, wo ich sage, gut, den kann man auf jeden Fall ins Blickfeld nehmen und den sollte man holen. Zu Jack Conklin habe ich schon was gesagt. Dann, wir brauchen neue Safeties. Wenn Buffalo nicht bereit ist, da großartig viel zu bezahlen, man sollte alles dafür tun, sich H.H. Clinton-Dix zu holen, weil der hat nicht nur Potenzial, sondern hat jetzt auch in mehreren Mannschaften über mehrere Jahre durchaus nachgewiesen, dass der einer ist, wo man sagen kann, auf den muss man quasi gehen und da sollte man auf jeden Fall ein Angebot unterbreiten. Das jetzt vielleicht so ganz grob so nebenbei. Was ich nicht machen würde, ist einen neuen Tight End holen, sondern konsequent Gesicki, Smythe, Nick O'Leary einsetzen, weil da sind wir gut ausgestattet. Auch vielleicht bei den Linebackern, da würde ich maximal noch einen mit dazu holen, weil man da halt mit Baker, mit McMillan, mit Beagle und mit Aguavone eigentlich schon ziemlich gut ausgestattet ist.
Ja gut, aber welche Position würdest du denn in der Agency jetzt, wo würdest du sagen, da greifen wir in der Free Agency an? Auf welchen Positionen? Wir holen uns ja nicht auf jeder Position einen durchschnittlichen oder halt einen Spieler, der startet.
Auf jeden Fall zwei Positionen in der O-Line. Rechte Seite Guard, rechte Seite Tackle. Da auf jeden Fall. Dann, Running Back würde ich sagen eher Draft. Quarterback auch. Und ansonsten Defense. Safeties auf jeden Fall. Zwei mindestens. Cornerback. Eric Rowe wird das Jahr nicht überleben und da wird man einen neuen Starting Cornerback brauchen und Defensive End mindestens einen, weil man man hat jetzt Taco Charlton vorgezogen, Cam Dietsche kommt zurück, da muss man gucken, inwieweit die das auffangen können, aber mindestens einen Pass Rusher der gehobenen Kategorie wird man holen. Das habe ich ja durch meine mein Plädoyer für Vic Beasley schon deutlich gemacht, weil den das will ich haben. Den will ich haben, unter anderem.
Wunderbar. Das heißt, ich muss jetzt erst einen Quarterback draften.
Ja, Quarterback, Running Back, O-Line und dann Best Player Available wahrscheinlich, ne?
Wie sieht's so aus? Das ist halt wirklich die Frage, wo wir am Ende. Also an 1 oder 2 wird es halt wahrscheinlich momentan Stand jetzt Tua oder Burrow werden. Dann, wo picken wir an 2? Dann kommt es wirklich darauf an, wie zum Beispiel Wisconsin weiter performt. Wie performt Jonathan Taylor at Running Back? Wenn er weiter so macht, gut, gegen jetzt Michigan State hat er keine 100 Yards auf die Bühne gekriegt, aber es kann mal passieren. Aber wenn die Badgers so weiterspielen mit dieser Defense, dann gehen die für die Playoffs. Und wenn die da sind und Jonathan Taylor da war, dann geht er, ist das definitiv First Round, also erste Hälfte in der ersten Runde. Und dann wäre das, wenn der Steelers-Pick jetzt, sag ich mal, 11 wird, eine Idee, Jonathan Taylor zu picken. Und dann als Center Tyler Biadasz, aber wir könnten auch zum Beispiel Walker Little 10 picken für den Pick der Steelers. Und dann später Tyler Biadasz, den Center von Wisconsin. Oder Humphrey heißt, glaube ich, der Center von... Ich komme gerade nicht drauf. Also das wäre auch noch eine gute Option. Und ja gut, AJ Dillon habe ich ja schon gesagt, Runde 5. Und dann muss man mal gucken, was man bedienen möchte. Also Wide Receiver könnte man in der ersten Runde auch noch picken. Wenn man sagt, wir gehen für Tour oder für Burrow. Dann könnte es an 10 oder so sein, dass halt noch Jerry Jeudy oder CeeDee Lamb von Ohio State auch noch da sind. Ich meine, es war Ohio State und nicht Oklahoma. Ich verwechsel die beiden immer. Ich meine, es ist Ohio State. Und das sind halt auch outstanding Performer. Und das ist halt richtig krass. Also in der Offense können wir so viel machen. Ja, und auf der Defense-Seite erste, also da wäre halt Delpit auf Safety, aber den werden wir halt nicht kriegen. Das ist eigentlich Top 5, würde ich sagen. Okuda ist momentan auch on fire, Cornerback von Ohio State. Da ist wirklich viel Bewegung drin und dann in den späteren Runden muss man einfach mal gucken, wer dann noch wo erhältlich ist. Da habe ich jetzt gar nicht alle meine Listen hier. Aber da werde ich ja auch demnächst noch, welche Woche haben wir denn jetzt überhaupt? Woche 7. In 3 Wochen meinen ersten Mock-Draft mal so raushauen. Und dann werde ich auf jeden Fall zu den weiteren Runden auch noch ein paar Sachen sagen. Gut. Möchtest du noch was loswerden zu dieser Frage?
Ja, ich möchte zu dieser Frage nur noch mal erwähnen, dass ich liebend gerne Andrew Thomas von Georgia hätte, aber wenn wir jetzt mit dem ersten Pick einen Quarterback nehmen müssen, hat sich die Geschichte leider erledigt. Also der ist genau. Auch Top 5. Und so, der und wird leider.
Die Frage war ja, ist Tua auch wirklich der Quarterback, für den man alles tun sollte? Man sollte nicht absichtlich verlieren für gar keinen Spieler dieser Welt. Das tun die Dolphins meiner oder unserer Ansicht nicht, das haben wir ja schon gesagt. Wie gesagt, Burrow, wenn er so weiterspielt, kann er es wirklich auch einer sein, der für 1 in Frage kommt. Bei mir ist er schon auf der Ebene mit Tua. Also die beiden stehen momentan über allen. Und habt ihr auch die Befürchtung, dass wir in 4 Jahren wieder vor einem Scherbenhaufen stehen? Ich habe momentan nicht das Gefühl, dass es schlecht laufen wird für uns. Mehr, also ich würde da auch nicht viel mehr zu sagen wollen, weil das ist halt so Traumdeuterei. Und also ich habe nicht das Gefühl. Hast du das Gefühl, dass das aus den Ufern läuft bei uns?
Ich hab deswegen so eine positive Grundstimmung, weil das Scouting-Team, was man zusammengestellt hat, mit Allen von ehemals Kansas City und so weiter, mit halt auch Caldwell und Greer und McKenzie, wer da alles was zu sagen hat, die sind halt auch wirklich gut und haben auch wirklich Erfahrung. Von daher gehe ich davon aus, dass die das schon gut machen werden. Gut. Ist die Frage, wie gut es läuft, ob es eher zwei, drei Jahre dauert oder ob es ein, zwei Jahre dauert. Aber dann müsste schon relativ viel gut laufen.
Richtig. Gut, kommen wir zu NRW, Jan. Der fragt, es ist die Frage, was möchte man erreichen? Ein ausgeglichenes Durchschnittsteam mit 5 bis 6 großen Talenten oder setzt man darauf, eine Wahnsinns D, in Anführungszeichen mit Klammern, mit Linebacker bzw. O-Line zu formen, um die Line of Scrimmage zu dominieren? Zweites wäre billiger und in meinen Augen auch sinniger. Dazu hat Micho ja schon gesagt, ja. Das hatten wir ja schon. Micho hat mal gesagt, ja, du bildest eigentlich von den beiden inneren Seiten der Line nach außen und dann den Rest drum zu. So, also wir spielen schon physischer. Das habe ich im Vorgespräch mit Tobi schon gesagt. Wir haben nicht mehr so viele Verletzte. Wir spielen viel physischer. Wir geben den Gegnern auch mehr auf die Fresse. Wir verlieren zwar, aber es ist viel, viel körperlicher, unser Spiel. Und das ist für mich ein sehr, sehr positives Zeichen. Und ich glaube, wir werden die O-Line deutlich verstärken. Sind wir uns eigentlich einig. Und ja, an der D-Line, da muss man jetzt mal gucken, weil die D-Line ist nicht so tief. Du hast halt Derek Brown, Defensive Tackle Auburn, Chase Young, Defensive End Ohio State, AJ Epinesa, Defensive End Iowa. Das sind so die drei Outstanding D-Liner. Du hast auch gute dahinter, aber es ist nicht zu vergleichen mit der letzten Klasse, die war ja richtig krass. Diese Klasse ist ein bisschen schwächer. Der hat zwar auch so Sternchen, Chase Young wäre auch. Chase Young schätze ich fast sogar besser als Bowser. Also, das ist zwar krass, aber so, ich kann mir vorstellen, dass er am Ende besser performen wird als Nick Bowser, der ja letztes Jahr gedraftet wurde. Tobi, wie siehst du das?
Wir werden alles daran setzen, eine sehr gute und sehr starke O-Line mit viel Talent zu bekommen, aus denen dann Dave DeGuglielmo eine Top 10 O-Line formen kann und formen wird. Um das dann mit der nächsten Frage von Thomas Lermer zu verbinden, ob wir überhaupt im nächsten Jahr einen Quarterback holen sollen. Ja, also ob sollen oder nicht, wir werden. Auf jeden Fall werden wir einen
Quarterback holen.
Wir müssen. Ja. Rosen, wie gesagt, hat sich erledigt. Wir werden nicht den Fehler machen, 2 Jahre scheiße zu gehen, um Trevor Lawrence holen zu wollen, weil der ist dieses Jahr ja auch eher mittelmäßig.
Das ist aber der klassische Sophomore-Swamp. Der Sophomore-Swamp. Also es passiert nicht selten, dass Spieler im ersten Jahr als True Freshman richtig rasieren, weil und dann wird das natürlich noch mehr gehypt, weil Freshman. Und dann ist der Fokus so. Und dann, er spielt nicht überragend, er spielt halt grundsolide, er spielt nichts. Andere haben deutlich bessere Stats, natürlich, ist so. Aber er spielt halt auch nicht mega schlecht. Also bei manchen hat man das Gefühl, der spielt, weiß ich nicht, der spielt schlechter als Ibims der Petermann. Ja, das tut er ja nicht. Aber ja, ich würde da auch sagen, der kommt da wieder raus und wird in seinem Junior Year performen, der Trevor. Aber wir werden definitiv ihn picken müssen, Quarterback in der ersten Runde.
Da gehe ich, auch schwer von aus. Was man dann noch sagen wird, ob wir danach Best Player Available picken, das wird sich zeigen, nachdem wir aus der Free Agency raus sind. Also es gab ja heute in einem der Facebook-Foren die Theorie, dass...
Bitte nicht, ich möchte nicht.
Nur so als Erwähnung, Tua könnte nicht nach Miami wollen, weil er sieht, wie viel Scheiße da läuft. Dazu nur noch mal nebenbei, Draft Ende April, Free Agency Beginn Februar. Wenn die Miami Dolphins was aufbauen, und wenn wir Ende April da stehen, dann sieht der oder diejenige, derjenige Quarterback oder was wir auch immer an 1 picken, ganz deutlich, in welche Mannschaft und in welche Entwicklungsstufe er da reinkommt. Also es ist völliger Schwachsinn zu sagen, dass der dann sagt, nee, für Miami spiele ich nicht. Also ja, das nur mal kurz. Das
ist blinder Hass gegen Miami, nichts anderes. Ah gut, ich möchte da nicht drüber reden.
Nee, wir haben ja jetzt auch das kurz abgefrühstückt, reicht.
Gut, wir kommen ja mal zu Best Player Available Picken. Das ist ja die erste Frage von Weber. Die zweite haben wir jetzt vorgeschoben mit Sunshine Loris. Best Player Available. Ja, ich sage es mal so. Ich habe es heute, bevor ich die Frage gelesen habe, witzigerweise in unsere Gruppe geschrieben, dass es mir schon wehtut, an eins oder so nicht Chase Young zu picken. Weil ist für mich ein Spieler wie Garrett zum Beispiel bei den Browns. Der kann durch die Decke gehen und ist auf seiner Position vermutlich auch besser, als es Tua oder Burrow auf ihrer Position sind. Nichtsdestotrotz sind Burrow und Tua für mich, wenn wir rein das Talent auf ihrer Position bewerten, mindestens Top 7. Also auf dem Draftboard overall. Das heißt also, du hast halt Spieler wie Andrews zum Beispiel als Tackle. Du hast Grant Delpit als Safety, die auch in dieser Gruppe vorne drin sind. Aber dann hast du halt auch schon direkt Tua und Burrow, die da. Da hast du Jerry Jeudy vielleicht, CeeDee Lamb. So, und da hast du schon Isaiah Simmons. Also das sind als Linebacker von Clemson zum Beispiel. Das sind so viele Namen. Aber für mich sind wirklich Tua und Burrow in dieser Top 5, Top 7 auf jeden Fall drin. Und deswegen habe ich momentan wenig Bauchschmerzen, einen der beiden oder vielleicht noch wen anderes, wenn der zeigt, dass er es kann, zu picken. Ja. Möchtest du da noch was ergänzen, Tobi?
Nein.
Du musst nicht. Ich frag dich nur.
Ich habe ja gesagt, ich würd lieber Andrew Thomas haben, aber wenn der Steelers-Pick relativ niedrig ist, das heißt, wenn wir in den Top 5 zweimal picken, sehe ich die Hoffnung noch, dass wir vielleicht Andrew Thomas bekommen. Aber wenn der jetzt so um 10 ist, dann hast du da keine Chance. Und dann muss man gucken, was die Free Agency noch so an Lücken und da lässt und was so an Potenzial noch da ist.
Richtig. Gut, Markus Weber, Frageteil. Ach nee, Two-Point Conversion oder nicht? Chris Burke, haben wir drüber gesprochen. Musste ich, hat Tobi mich dazu gezwungen.
Ja, wirklich.
Markus Weber, Frage Teil 3. Ist die O-Line noch hinzukriegen oder sollte man auch da den Neuanfang wagen? Ich glaube, bis auf eine Position, und zwar Left Guard mit Michael Dieter, wird es nächstes Jahr eine neue O-Line geben, es sei denn, man setzt noch ein Jahr auf Isaiah Prince.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also da wird es 3 bis 4 neue Leute geben, auf jeden Fall.
Gut. Drake, Mirko MP, MP Prerauer. Drake traden? Fragezeichen. Wenn ja, zu welchem Preis? Natürlich 2 First Rounder. Der Klassiker. Ja. Haben wir angerissen. AJ Dillon von Boston College dafür draften, wäre perfekt. Also vierte Runde wäre schön. Ich weiß nicht, wer alles im Topf drin ist und wer uns was geben würde. Wenn es halt wirklich 3, 4 Teams sind, die richtig scharf auf Drake sind, da könnte ich mir sogar vielleicht sogar einen Third Rounder vorstellen, weil die sich überbieten. Normal sehe ich Ende 4. Runde, Anfang 5. Runde. Das dazu. Ja. Gut. Martina Hartmann hat uns geschrieben, und zwar, ich würde mir wünschen, dass ihr darauf eingeht, was es bedeutet, wenn der Head Coach vor dem Spiel sagte, dass Rosen sein Starting Quarterback ist und der direkt im nächsten Spiel gebencht wird. Was sagt das über den Head Coach, die Franchise aus, und welche Auswirkungen hat das für Rosen, das Team, beziehungsweise den Teamgeist? Und sie hat dort wohl schon einige Meinungen gehört und möchte jetzt noch unbedingt unsere Meinung hören, Tobi. Sind wir ja schon ein bisschen drauf eingegangen, jetzt können wir das aber noch so mit ein paar Sätzen auf jeden Fall vertiefen. Du darfst auch gerne, weil, also, oder, nee, warte, so, ganz ruhig. Michos Antwort wäre vermutlich, die haben wir ja schon in den letzten Wochen gehört, es kann das Team kaputt machen und wir sind dabei, Flores ist dabei, den Lockerroom zu verlieren. Das kann man so sehen. Also, ich sehe das auch als valides Argument und ohne das jetzt negativ irgendwie zu werten. Es ist wirklich ein Argument, was was da ist. Und gut, ich möchte jetzt, also Micho wäre an dieser Stelle nochmal sehr, sehr unzufrieden mit um Brian Flores wahrscheinlich nochmal kundtun. So, das war Michos Stimme, jetzt darfst du.
Ja, also ich sehe es menschlich kritisch, weil, wie gesagt, wenn er die Aussage gibt und wenn er ihm eine Stammplatzgarantie gibt, muss er sich eigentlich an sein Wort halten. Das sehe ich schon so. Allerdings sehen wir Rosen nicht jeden Tag beim Training und sportlich gibt es auf jeden Fall Argumente, die gerade auch nach dem Spiel Sonntag, was so ziemlich ernüchternd für Rosen war, gibt es Argumente, um diesen Wechsel wieder durchzuführen. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, dass das Team oder der Teamgeist so sehr darunter leidet, weil wenn ich die beiden Personen Rosen und Fitzpatrick, was man so von außen mitbekommt, vergleicht, dann sehe ich das doch schon so, was wir auch eben schon gesagt haben, dass Fitzpatrick einfach der klare Leader ist und der da auch bei der Mannschaft sicherlich auch ein ganz anderes Standing haben wird als Rosen. Also Auswirkung auf den Teamgeist, ja gut, aber unser Teamgeist ist ja aus Sicht einiger Leute die Saison für den Arsch, weil wir absichtlich verlieren wollen und die Leute unzufrieden sind. Es könnte für Rosen einen Knacks geben, weil er ist wieder vor so einer Situation, dass er sagen müsste, ja, jetzt erst recht zeige ich es euch. Das ist er aber nicht zum ersten Mal in Miami, sondern war er schon häufiger in der Situation. Und wenn er nicht mehr langsam lernt, da seine Lehren draus zu ziehen und wenn er da nicht auch den Willen zeigt und das absolute Wollen, Flores zu zeigen, dass er mit dieser Entscheidung falsch liegt, dann wird er in Miami auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Das ist leider so.
Das ist richtig. Gut. Ja, es ist schwierig. Also, wo fange ich am besten an? Einfach von vorne. Was sagt das über den Head Coach aus? Vielleicht, dass er sich in Josh Rosen getäuscht hat. Vielleicht sollte man die andere Seite mal betrachten. Ich versetze mich jetzt in die Rolle von Brian Flores und sage, ja, ich spreche ein bisschen mit Caldwell. Ja, wir müssen den Jungen starten lassen. Vielleicht wird das doch unser neuer Superstar. Licht auf, Training. Josh Rosen liefert nicht im Training, weil er ist ja Starter. Don't care. Und sagt und zeigt einfach nichts. Im Spiel zeigt er nichts. Und es ist einfach dann auch eine persönliche Enttäuschung, wenn jemand aus seiner Starting-Position nichts macht. Und ja, was sagt das über den Headcoach aus? Er will gewinnen. Und natürlich muss man dafür manchmal menschlich ungemütliche Entscheidungen treffen. Die triffst du aber auch im Amateurbereich. Du musst auch im Amateurbereich mal einem Spieler sagen, du spielst nicht. Ja, und dann tut das auch menschlich weh, sogar noch mehr weh, als bei einem Multimillionär zu sagen, hey, hör zu, du spielst nicht. Ja, aber ja. Und was sagt das über die Franchise aus? Nicht viel, weil die Franchise ist die Franchise. Würde ich da nicht mit reinwirken? Und welche Auswirkungen hat das für Rosen? Ja, es kann Knicks geben. Und er, wenn er mal seine Cojones auf den Tisch platzieren würde, so jetzt hier geht's jetzt los. Diese Einstellung will ich bei ihm mal sehen, dass er diesen Fuck-off-Modus hat. Ist mir scheißegal, was passiert. Ich mache einfach mein Ding, ich werfe auch eine Triple Coverage, mein Typ fängt den schon, ich lasse die Bälle mal fangen und dann läuft der Hase. Das ist wirklich das, was ich mal sehen will. Ich weiß nicht, ob ich es je von ihm sehen werde, aber ich würde es mir wünschen. Und dass der Teamgeist, ja, puh, das ist schwierig. Weil ja, normaler, also wir müssen, es wird eine Lethargie geben, weil du so viele Spiele verlierst. Man ist lethargisch, oh, schon wieder und auch nächste Saison musste ich wieder nach Miami. Ich will nicht und wir verlieren und du musst da wirklich in der Free Agency und durch den Draft, also durch die Zeit, wo kein Football gespielt wird, so viele positive Energie aufbringen und in diese Mannschaft und so viel Hype in diese Mannschaft bringen, dass genau das kein Problem ist. Ansonsten ist das halt ein Problem, dass du es erstmal aus den Köpfen rauskriegen musst. Oh, wir sind gar nicht mehr so scheiße. Weil das ist wirklich ein Problem. Aber das kann man. Da kann man, kann Ruck durch das Team gehen. Es kann aber auch nicht so sein. Und dann ist es wirklich schwierig, würde ich sagen. Also es kann wirklich passieren. Ich würde da, also wieder stehe ich da irgendwo zwischen dir und Micho. Aber es ist halt irgendwo, bin halt eher so der Graumaler. Zumindest hier. Wenn auch nicht auf Social Media. Gut, ich hoffe, Martina, die Frage ist umfangreich beantwortet worden von uns. Oder möchtest du noch einen Satz dazu loswerden?
Nö, ich denke, da ist alles
gut. Kommen wir zu einer einfachen Frage zum Schluss. Is it tanking or not? Von Rudi Tischler. Tobi?
Nein, gut. Kein Tanking. Harter Rebuild, aber das haben wir auch schon lang und breit diskutiert.
Gut, jetzt haben wir noch die Frage von André Allendorf, ein Drittel der Saison. Ein erstes Fazit über die aktuellen Gewinner und Verlierer im Roster. Schön. Wollen wir das in die nächste Woche mit reinnehmen, mit dem Micho zusammen und das ein bisschen ausführlicher machen, um jetzt nicht nochmal 20 Minuten draufzusetzen, weil es da wieder so viel zu reden gibt. André, wir bleiben da dran und sonst musst du uns richtig bedrängen, ja, also und kannst den Tobi richtig bedrängen, dass wir das nicht vergessen. Also das werden wir auf jeden Fall nächste Woche machen. Ja.
Und ganz kurz zu den Gewinnern, also zu meinen Gewinnern oder zu einigen von meinen Gewinnern habe ich ja eben auch schon was gesagt. In erster Linie unsere Linebacker.
Ja. Kann man erstmal so unterschreiben. Wunderbar. So, wir haben jetzt auch, glaube ich, schon knapp bei fast 2 Stunden. Ich habe die Uhr nicht mitlaufen lassen. Uff, das war ein harter Ritt. Es hat Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn mir das von Micho so ein bisschen gefehlt hat, so das Salz in der Suppe. Ja,
ja, aber wenn du dir überlegst, Micho wäre auch noch dabei gewesen, dann wären wir wahrscheinlich bei 3 Stunden gelandet.
Dann hätte ich euch die ganze Zeit einfangen. Hey, ja. Halt, stopp, du darfst jetzt noch 2 Sätze reden pro Antwort.
Ja, genau. Das stimmt schon. Aber naja, wir sind einigermaßen durchgekommen. Vielleicht zu Gewinnern noch als Detail zwei Dinge. Erstens gab es ja in der letzten Woche eine Umfrage, wer die besten und meisten Fans hat. Das war eine RAN-NFL-Umfrage. Wir haben ja aber auf Facebook ein paar Leute mobilisieren können und erstaunlich, haben tatsächlich hier dann gewonnen, was uns dann auch wieder den Hass und die dümmlichsten Kommentare der Teile der RAN-FL-Community zugeschrieben hat, gerade auch die der Patriots, aber gut. Wir haben gewonnen. Und als zweite, vielleicht auch als wichtigere News, der Scout-Report. Chris Höp und Kollegen haben für die 32 NFL-Teams jeweils die MVPs ausgemacht. Und sie durften dabei keinen Quarterback nehmen. Ich weiß nicht, hast du es gelesen, Rico?
Ja, ich habe es gelesen. Ich finde, sie durften dabei keinen Quarterback nehmen, weil natürlich wäre sonst Josh Rosen unser MVP gewesen.
Natürlich. Und für den Scout-Report sind die MVP, also sind mehrere, der Miami Dolphins, gerade auch im deutschen Vergleich, das seid ihr oder das sind wir alle als Fans der Miami Dolphins. Ich glaube, Chris Hüpp hat in seiner Begründung geschrieben, wer sich diese Saison der Miami Dolphins freiwillig antut und dann immer noch für sie ist und immer noch Fan ist, der hat es einfach verdient und der ist aus seiner Sicht wirklich sehr starker MVP. wie gesagt, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir ihn nochmal einladen und vielleicht bekommen wir es auch hin, dass wir den Adrian Franke von DAZN oder Spox nochmal zu einem Teilbeitrag hier begeistern können in den nächsten Wochen und Monaten.
Wir laden einfach alle mal ein, die wir hier schon in diesem Podcast mal richtig, wo wir richtig mal die Ellbogen gepackt haben und gesagt haben, das geht gar nicht, was die machen, wo wir hier so ein bisschen rumgeweint haben, damit wir dann richtig.
Ja.
Das fände ich gut. Mhm. Ich glaube, da hätten wir unseren Spaß mit dem einen oder anderen.
Ja, das glaube ich auch. Dazu als Info dann auch noch eine Kritik in eigener Sache. Wir haben es ja in den letzten Wochen immer so gehalten, dass wir, wo es irgendwie ging, Gastbeiträge der Franchises einholen, gegen die wir spielen. Ich habe es diese Woche mit der Bills Mafia einfach schlicht und ergreifend vergessen, da jemanden zu fragen, ob die uns was zur Verfügung stellen können. Das geht auf meine Kappe. Das tut mir leid. Wir hoffen, dass das in den nächsten Wochen wieder anders wird und sind auch schon mit eigentlich allen in konstruktiven Gesprächen, dass wir da den ein oder anderen O-Ton hören können.
Konstruktiven Gesprächen für Verträge.
Ja, für One Evening Contracts. Ja. Wie sich das dann 2 Stunden mit uns antun hier.
Oh mein Gott. Aber ja, Tobi, dafür muss ich eine Abmahnung raushauen. Ja. Dass du einfach, das geht natürlich gar nicht. Also das ist echt. Wir haben jetzt noch eine Frage reingekriegt. Wir sind nicht drauf vorbereitet. Soll ich dir einfach vorlesen?
Ja, wir können spontan noch eine reinhauen.
Thomas Lerner, also sorry an André, dass wir das andere jetzt nicht gemacht haben, aber das machen wir nächste Woche. Und mit Micho macht das viel mehr Spaß. Eine Frage hätte ich noch. Kann es auch sein, dass es für Rosen ein Problem ist oder schwieriger ist, dass Jim Caldwell aus gesundheitlichen Gründen seinen Job nicht machen kann? Er wäre ja eigentlich Quarterback-Coach gewesen, oder täusche ich mich da? Nein, du täuschst dich nicht. Beziehungsweise ist es auch für Flores schwieriger, dass er nicht da ist und ihn unterstützen kann. Wäre er auch Assistant-Head-Coach gewesen? Tobi?
Ja, also definitiv ist es, wäre es andersrum einfacher gewesen für Flores, einen neben sich zu haben, der den Job seit Jahrzehnten macht und einfach auch über die Erfahrung verfügt, ihn da zu unterstützen und beratend zur Seite zu stellen. Das auf jeden Fall. Ne? Also das haben wir aber auch damals schon erwähnt, als es dann als dann die News kam, dass Jim Caldwell aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen halt seine Rolle nicht einnehmen kann, dass es da schwierig wird. Und es ist schade. Wir hoffen, dass Jim Caldwell so weit wieder genesen kann, dass er im nächsten Jahr Brian Flores voll unterstützen kann, weil er wäre eine massive Hilfe, natürlich.
Richtig. Und also sehe ich auch ganz genauso. Witzigerweise haben wir das ja auch schon in dieser Folge kurz angesprochen. Also Thomas, vielen Dank, als wäre er live in dieser Aufnahme, hätte uns zugehört.
Ja.
Unglaublich. Unglaublich. Wunderbar.
Da wisst ihr aber jetzt auch, dass wir Donnerstagabend von 8:30 bis 10:30 aufgenommen haben.
Ja, das stimmt.
Weil, wie gesagt, das Ding kam jetzt vor einer Minute rein.
Ja, ich dachte, ich habe nämlich die ganze Zeit gesehen, das schreibt. Und dachte dann, komm, irgendwas muss man noch erzählen. Dann hast du die ganze Zeit weiter erzählt. Vielleicht bestimmt eine Frage rein.
Ja, ich hatte das auch gesehen und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wir sind doch gar nicht live.
Ja.
Wie geht das denn?
So ein bisschen Live-Feeling hatten wir jetzt.
Ja.
Gut, Tobi, möchtest du sonst noch etwas sagen?
Micho, sieh zu, dass du heile wiederkommst. Ich habe dich heute vermisst. Vielen Dank für euch, dass ihr uns mit den Fragen so unterstützt. Und haltet durch, wir gehen nicht 0-16, wir gewinnen dieses Jahr noch.
So, und wenn es am letzten Spieltag gegen die Patriots ist?
Da dann besonders genüsslich.
Wunderbar, es war mir wieder eine Freude, Tobi, es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht, auch wenn mir das Salz von Micho so ein bisschen gefehlt hat. Aber gut, es sei ihm der Urlaub mal so ein bisschen vergönnt. Von den Dolphins muss man sich auch manchmal erstmal erholen.
Ja. Wunderbar. Gut.
Dann gehabet euch wohl. Wir hören uns, sehen uns vielleicht, aber erstmal hören wir uns. Bis dann. Ciao, ciao.